auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte, da fragen wir Menschen uns, wie wir denn Segen empfangen können. Was können wir tun, um Gunst und Beistand und Hilfe von Gott zu empfangen? Oder in dieser gottlosen, in dieser atheistischen Zeit ist es vielleicht mehr ein Streben nach Glück, nach Erfolg, nach einem guten Schicksal. Bei vielen Menschen tritt es in einer Form von Aberglaube auf. Ja, vielleicht kann ich das Glück beeinflussen, wenn ich mir zuerst den linken Schuh und dann den rechten anziehe und bevor ich auf die Straße gehe oder man hat irgendwelche Glücksbringer dabei und denkt, ich kann irgendwie das beeinflussen, ich kann etwas tun, damit ich im Leben Segen und Glück und Gunst habe. Und bei religiösen Menschen geht es dann in ähnlicher Weise darum, was kann ich tun, damit Gott mir das schenkt, was ich brauche. Wenn ich dieses Geld spende an dieses Werk oder wenn ich diese religiösen Übungen mache, dann wird Gott mir Gelingen schenken. Dann muss er mich segnen. Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Segen Gottes? Wie empfangen wir Segen? Und wie wird dieser Segen eigentlich weitergegeben? Können wir Segen erzwingen? Können wir Segen erkaufen? Nun, in der letzten Woche haben wir in 1. Mose 25 betrachtet, wie Jakob seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abkaufte. Zum Preis von einer Linsensuppe. Und wir haben bemerkt, es hatte auch etwas mit dem Segen von Gott zu tun, den er begehrte. Es ging nicht nur darum, ein bisschen mehr Verantwortung zu haben, in der Familie ein bisschen mehr Sagen zu haben oder ein größeres Erbe, sondern dieses Erstgeburtsrecht, es war verbunden mit dieser Segenszusage, dem Segen Abrahams. Und was Jakob sich erkaufen wollte, war der Segen Gottes. Zum Preis einer Linsensuppe. In Kapitel 27 geht es mit diesem Thema weiter. Es kommt nämlich die Stunde, in der Isaak alt ist und der Vater von Jakob, Isaak, der Vater von Jakob und Esau, den Segen Gottes offiziell weitergeben will an seinen Sohn. Doch zwischen diesen beiden Kapiteln, Kapitel 25 und Kapitel 27, in dem es jeweils um den Streit der Brüder, um den Segen Gottes geht, kommt das Kapitel 26. Und dieses Kapitel, es wirft einige Fragen auf. Aber lass uns zunächst einmal lesen in 1. Mose 26 die ersten 11 Verse. 1. Mose, Kapitel 26, ab Vers 1. Und es entstand eine Hungersnot im Lande, nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meine Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. So blieb Isaak in Gera. Als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab. Und er sah und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau, wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaak zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach, was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Wenn wir die Bibel lesen und besonders wenn wir die Bibel auslegen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was steht hier genau? Was bedeutet das, was hier steht? Aber es ist hin und wieder auch wichtig, sich zu fragen, warum steht dies eigentlich an dieser Stelle und nicht woanders? Und warum wird das, was hier steht, überhaupt erwähnt? Was würde uns fehlen, wenn dieser Abschnitt nicht in der Bibel wäre? Und wir glauben, dass das ganze Wort Gottes, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und all das hat seine Ordnung. Es hat seinen Zweck. Es hat einen Sinn. Nicht nur das, was steht, sondern auch, wie es geschrieben ist und wo es genau steht in der Bibel. Nun, unser Text heute Morgen, er ruft einige Fragen auf. Zunächst einmal die Position. Diese Geschichte, warum steht sie da, wo sie steht? Denn dieses Kapitel, es wirkt irgendwie fehl am Platz. Kapitel 27, wo Jakob Esau um den Segen betrügt, nachdem er in Kapitel 25 ihn um das Erstgeburtsrecht betrogen hat, es würde ganz harmonisch zusammenpassen. Man könnte Kapitel 27 direkt an Kapitel 25 anknüpfen und man würde nicht merken, dass hier irgendetwas fehlt. Außerdem spielt die Geschichte in Kapitel 26, die wir gerade gelesen haben, höchstwahrscheinlich zu einer Zeit, als Jakob und Esau noch gar nicht geboren waren. Also es passt gar nicht in eine fortlaufende Chronologie. Isaak hätte Rebekka wohl schlecht als seine Schwester ausgeben können, wenn da noch zwei Söhne um sie herumtanzen würden. Es war wahrscheinlich in diesen 40 Jahren der Fruchtlosigkeit. Und dann kommt uns diese Geschichte auch noch so bekannt vor, oder? Tatsächlich finden wir in 1. Mose 12 und in 1. Mose 20 sehr ähnliche Geschichten. Abraham gab auch seine Frau Sarah zweimal in einer fremden Stadt aus Angst als seine Schwester aus. In Kapitel 20 sogar auch in der Stadt Gera, genau in der Stadt, wo auch Isaak hier ist. Bei einem König, der Abimelech genannt wird. Die liberalen Bibelausleger erklären, das sei eine Doppelung. Die drei Geschichten gehen eigentlich alle auf eine einzige Erzählung zurück. Der Verfasser, er war nur irgendwie zu dumm, um zu sehen, dass er die gleiche Geschichte schon bei Abraham zweimal eingefügt hat und hat gar nicht gemerkt, dass er diese Überlieferung jetzt auch versehentlich auf Isaak anwendet. Nun, das ist natürlich unsinnig und lästerlich und absolut kurzsichtig. Wenn wir nämlich genau hinsehen, merken wir, dass Mose ganz bewusst auch die Ähnlichkeit zu Abraham betont. Zu der Geschichte von Abraham. Diese Verknüpfung zwischen Abraham und was ihm geschehen ist und dem, was Isaak hier erlebt. Mose, er betont es und hat es nicht irgendwie versehentlich durcheinander gebracht. Doch warum? Warum berichtet Mose eben an dieser Stelle zwischen Kapitel 25 und Kapitel 27 eine Geschichte, die vor Jakobs und Esaus Geburt spielt? Und warum zieht er immer wieder diese Verknüpfung zu Abraham an dieser Stelle? Nun, ich hoffe, ihr könnt mir hier folgen und versteht, welche Frage ich hier überhaupt auftue. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert und nicht das Erste, woran man denkt. Aber ich glaube, diese Fragestellung hilft uns zu verstehen, worum es in diesem Text geht. Unser Predigttext ist eine Art Rückschau. Ihr kennt das vielleicht manchmal in Romanen oder auch in Filmen oder sowas, dann geht erstmal mit einer Spannung aufgebaut und dann gibt es eine erklärende Rückschau, wo man merkt, ah, jetzt macht das Sinn, jetzt verstehe ich, wie es zu dieser Situation gekommen ist oder so. Eine Rückschau. Und ich glaube, dass Mose genau das an dieser Stelle hier eingefügt hat, weil es wichtig ist, weil es uns etwas Bedeutendes lehrt. Jakob und Esau streiten um das Erstgeburtsrecht und um den Segen Abrahams. Und sie beide sind alles andere als vorbildlich. Und wir haben das Gefühl, verdienen tut den Segen eigentlich keiner von beiden. Aber es bleibt bei diesem Handel mit der Linsensuppe, doch dieser Nachgeschmack, kann man den Segen Gottes vielleicht wirklich erkaufen? Kann man wie Jakob sich diesen Segen ein Stück weit ergaunern durch solch eine List, durch solch einen Betrug? Funktioniert es so, den Segen zu empfangen, dass der Klügere oder der Reichere einfach in einem günstigen Moment sich durchsetzen kann und so den Segen bekommt, den er wünscht? Funktioniert das so? Und dieser Eindruck, er könnte entstehen. Und vielleicht wollte der Geist Gottes uns auch an diese Stelle führen, damit wir unser eigenes Herz prüfen. Ach, denke ich eigentlich auch so über den Segen Gottes? Wie Jakob es tat? Aber hier in Kapitel 26 gibt es eine Rückschau. Und zwar eine Rückschau, wie Isaak denn zuvor den Segen empfangen hat. Wie war das eigentlich bei Isaak? Bis dahin haben wir nur nach dem Tod von Abraham gelernt, dass Gott ihn segnete. Dass der Herr Isaak segnete, Abrahams Sohn. Aber wie hat er eigentlich diesen Segen empfangen? Wie kam es eigentlich dazu? Das haben wir bisher noch nicht gelesen. Aber so wie der Segen von Abraham an Isaak weitergegeben wurde, zeigt uns viel besser auf, wie in der Folge auch der Segen von Isaak letztendlich auf Jakob geht, trotz seiner Listen. Und daraus können wir wiederum auch einige Rückschlüsse ziehen, wie du und ich, wie wir Anteil haben können an dem Segen Abrahams. Mose, er zeigt uns in einer Rückschau einige erklärende Prinzipien auf, wie wir Segen empfangen können. Wie man Segen empfängt, darum geht es in unserem Text und darum ist dies auch der Titel dieser Predigt. Wie man Segen empfängt. Erstens, Segen empfängt man nur in persönlicher Begegnung mit Gott. Wir haben hier gelesen, Vers 2. Und der Herr erschien ihm, das ist Isaak, und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Bis dahin haben wir noch von keiner Erscheinung Gottes gegenüber Isaak gelesen. Vielleicht ausgenommen auf dem Berg Moria, wo Isaak auf dem Altar lag, als Gott dem Abraham erschien. Aber hier erscheint der Herr, der Bundesgott Jahwe, dem Isaak ganz persönlich. Und er spricht zu ihm. Er gibt ihm eine Weisung, wo er hingehen soll. Beziehungsweise, wo er bleiben soll. Aber vor allem spricht Gott Isaak seinen Segen zu. Und zwar nicht nur irgendeinen Segen, sondern eben den Segen, den der Herr auch Isaaks Vater Abraham geschworen hat. Und nun hält Gott diesen Schwur aufrecht, sagt er. Das, was ich deinem Vater Abraham geschworen habe, das erfülle ich nun auch in Bezug auf dich. Es ist der Schwur gegenüber Abraham, dieser Segen, der Abraham versprochen wurde, den er nun in dieser Erscheinung dem Isaak zuspricht. Gott gibt seinen Segen persönlich weiter an Isaak. Dieser Segen Abrahams ist die Verheißung des Evangeliums. Und im Falle von Isaak auch das besondere Privileg, von Gott gebraucht zu werden, damit diese Verheißung in der von Gott bestimmten Zeit erfüllt wird. Aber unser Text, er betont hier zwei Dinge. Zum einen, es ist der Segen Abrahams. Es ist nicht irgendein anderer Segen, es ist nicht nur ein ähnlicher Segen, es ist nicht nur ein vergleichbares Versprechen von Gott an Isaak, sondern die ein und dieselbe Verheißung, die Gott Abraham geschworen hat. Und diese Verheißung geht an Isaak weiter. Das, woran Abraham glauben sollte, worauf er vertrauen sollte, auf diese Verheißung, es ist die gleiche Verheißung, auf die nun Isaak vertrauen soll. Das, wovon Abraham ein Teil sein sollte, dass aus seiner Nachkommenschaft der Retter kommen soll, das ist das Privileg, das nun auch Isaak zuteil werden soll. Denn diese Verheißung, sie knüpft wiederum an das Versprechen an Adam und Eva, dass aus der Nachkommenschaft der Frau der Retter hervorkommen soll, der Segen bringt und den Fluch der Sünde und den Teufel besiegt, der seit dem Sündenfall in dieser Welt herrscht. Dieser Retter soll nun aus der Nachkommenschaft Abrahams kommen. Und hier wird Isaak bestätigt, was Gott auch Abraham zuvor versprach: Dieser Retter kommt auch aus der Nachkommenschaft Isaaks. Diese Verheißung, umrahmt von dem Bund Gottes mit Abraham und seinen Nachkommen, es war das ganze Evangelium der Menschen damals. Das war das, worauf sie vertrauen mussten, um gerettet zu werden. Gott hat verheißen einen Retter. Das ist unsere Hoffnung. Jesus Christus, er wurde verheißen als der Nachkomme der Frau, als der Nachkomme Abrahams und hier als der Nachkomme Isaaks. Abraham und Isaak, sie wurden gerettet, weil sie an diesen Teil des Evangeliums glaubten. Dass Gott einen Retter versprochen hat, der Segen bringen wird auf die ganze Erde. Nun, dieser geheimnisvolle Nachkomme, in dem sich alle Nationen segnen werden, das ist, was sie von Jesus wussten, woran sie glaubten. Und dieser Glaube an den Segensbringer Gottes, nach seiner Verheißung, war das Mittel, durch welches Abraham und Isaak und Jakob gerettet wurden. Dieser Glaube wurde ihnen als Gerechtigkeit angerechnet. Die Gerechtigkeit und der Segen, den Jesus Christus 2000 Jahre später erwirkt hat, durch sein gehorsames Leben und seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz von Golgatha. Diese wurden schon Abraham und Isaak zugeschrieben. Und ebenso wird diese Gerechtigkeit und dieser Segen auch uns 2000 Jahre nach Jesu kommen, durch Glauben zugeschrieben. Es wird uns angerechnet, diese Gerechtigkeit. Durch Glauben. Es geht hier also, wenn wir uns mit dem Segen Abrahams beschäftigen, es geht um das Evangelium. Es geht um den rettenden Glauben an Christus. Und inwiefern jemand Anteil hat an diesem Segen aller Segnungen. Zum Zweiten betont uns unser Text aber auch, dass dieser Segen des Evangeliums, diese Teilhabe an dem Segen, nicht wie ein Erbstück weitergereicht wird, worüber verhandelt werden kann, sondern nur in der persönlichen Begegnung mit Gott. Es reicht nicht aus, dass Isaak ein Sohn von Abraham war, sondern Gott erschien Isaak. Dieser Segen ersprang nicht einfach automatisch beim Tod von Abraham auf Isaak über. Jahwe erschien ihm. Ohne persönliche Beziehung zu Gott hast du keinen Anteil an dem rettenden Segen des Herrn. Dieser Segen wird nicht vererbt und er wird nicht verkauft, sondern Gott erschien Isaak. Und obwohl im alten Bund die leibliche Nachkommenschaft eine Bedeutung hat, in der Heilsgeschichte Gottes, dürfen wir nicht darauf schließen, dass der Segen über das Blut läuft. Gerade darum sind uns Ismael und Esau, beide natürliche Nachkommen Abrahams, genau vor diesem Irrtum sollen sie uns bewahren. Paulus erklärt es so deutlich im Römerbrief und im Galaterbrief. Es ist nicht einfach nur die Blutslinie, nicht einfach nur die natürliche Nachkommenschaft, nicht einfach, dass wir gläubige Eltern haben. Gott muss dir persönlich erscheinen, damit du rettenden Segen bekommen kannst, empfangen kannst. Und darum, wie ist es mit dir? Ist der Herr dir persönlich erschienen? Nicht in einer Vision oder in einem Traum, aber durch seinen Geist. Wurdest du je von dem Wort Gottes, von der Bibel, so in deinem Inneren getroffen, dass du gemerkt hast, Gott spricht hier zu mir? Und ich rede nicht von Emotionen, von Gefühlen, sondern so, dass du getroffen wurdest und dein Leben sich verändert hat. Nicht so, wie wenn du ein Gedicht liest und denkst, ach, das berührt mich aber, das ist aber schön geschrieben. Wir können die Bibel lesen mit Wertschätzung und sagen, oh, schöne Geschichten, interessant oder spannend. Aber hast du die Bibel jemals so gelesen oder hast du eine Predigt gehört, wo das Wort Gottes ausgelegt wurde, wo du gemerkt hast, das trifft mich. Und es verändert mich. Plötzlich ist meine Einstellung verändert worden. Durch das Wort Gottes. Durch die Kraft Gottes. Du erkennst auf einmal, etwas hat sich grundlegend verändert. Deine Ausrichtung, deine Ziele, deine Wünsche. Du hast plötzlich Sehnsucht nach etwas, was dir vorher nie gefallen hat. Und du hast eine heilige Abscheu gegenüber etwas, was du vorher geliebt hast. Hast du eine Sehnsucht danach, Gott wirklich kennenzulernen? Freust du dich an seinem Wort? Willst du es besser verstehen? Nun, das kommt nicht aus dir selbst. Gott muss dir erscheinen. Sehnst du dich nach Gewissheit, dass dir deine Sünden vergeben werden? Und du Frieden mit Gott hast in Christus. Ist das eine Sehnsucht in deinem Herzen? Nun, das entsteht durch die persönliche Begegnung mit dem Herrn. Der Segen des Evangeliums kommt nur durch die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott zu dir. Das heißt, Gott hat keine Enkelkinder. Dieser Segen, er wird nicht einfach von den Eltern weitergegeben. So gut und nützlich und in einer gewissen Weise auch segensreich gläubige Eltern sind und dass man das Wort Gottes kennenlernt und so weiter. Aber rettender Segen und Glauben und neues Leben und Verbindung mit Christus, es kommt nur durch die Wiedergeburt von Gott. Nur wo du persönlich dem Herrn begegnest. Glaube an Jesus Christus, an das Heil, das er gebracht hat. Aber glaube nicht, dass du gerettet bist aufgrund deiner Eltern, aufgrund deiner Freunde, aufgrund deiner guten Sitten, aufgrund von frommen Werten. Als die blutflüssige Frau Jesu Gewand berührte, da merkte sie in dem Augenblick, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Sie hat einen Segen empfangen. Und was macht Jesus mitten in dem Gedränge? Er bleibt stehen, er dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Und sie alle wundern sich, hey, wieso? Die schubsen dich ja alle, hier ist ein Gedränge, wie kannst du fragen, wer hat dich angerührt? Aber er wartet, bis sie sagt, ich war es, Herr. Und es lehrt uns, es gibt keine Segnung ohne Begegnung. Du kannst nicht einfach nur irgendwo von hinten das Gewand von Jesus anrühren und damit Segen empfangen. Du musst ihm begegnen. Er muss dir zusprechen. Du bist geheilt. Durch Glauben. Und ich frage dich, hast du das in deinem Leben erfahren? Dass der Herr dir persönlich begegnet ist. Denn allein darin ist Segen. Allein darin. Es gibt keine bleibende Segnung ohne Begegnung. Der Herr erschien Isaak. Du empfängst den Segen Gottes nur in der persönlichen Begegnung mit ihm. Da, wo Gott zu dir spricht. Durch sein Wort. In seinem Geist. In der Kraft seines Geistes. Der Segen ist kein Handel. Er ist kein Erbstück. Er ist kein Pokal. Er ist kein Preis. Suche Gott durch Jesus Christus. Wenn du diese Begegnung noch nicht erfahren hast, oh, dann suche den Herrn in dieser Zeit. Jetzt ist Zeit. Heute ist ein Tag des Heils. Suche den Herrn. Suche die Begegnung mit ihm. Er allein ist unsere Hoffnung. Er allein ist der Segensbringer. Vertraue dich ihm an und vertraue nicht auf irgendwelche anderen Segnungen. Auf nichts, was diese Welt dir verspricht. Nichts kann dir Glück bringen, wenn du nicht dem Herrn persönlich begegnet bist, der deine Schuld auf sich genommen hat. Zweitens, Segen empfängt man inmitten einer gefallenen Welt. Gott spricht Isaak den Segen zu in einer Zeit, die so überhaupt nicht segensreich und gut erscheint. In Vers 1 heißt es, und es entstand eine Hungersnot im Lande, nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Eine Hungersnot ist sehr bedrohlich. Wir hören, wir erleben gerade, wie die Lebensmittelpreise steigen in den Supermärkten. Wie es in manchen Regionen, in manchen Ländern zu Lieferengpässen kommt. In den Nachrichten heißt es, das Weihnachtsgeschäft steht in Gefahr. Was in Asien produziert wird, braucht vielleicht länger, um nach Europa zu kommen. Aber durch das globale Handelsnetz sind wir nicht so bedroht wie die Leute damals. Hier ging es wirklich ums Leben. Haben wir genug zu essen? Eine Hungersnot war eine schwere Situation. Es ging um das Leben selbst. Doch ist es nicht merkwürdig, dass Gott gerade in einer Zeit der Hungersnot Isaak seinen Segen ausdrücklich bestätigt? Gerade da? Ja. Es lehrt uns, dass der Segen Gottes nicht das ist, wonach viele Menschen sich sehnen. Der Segen Gottes ist kein erfolgreiches, bequemes, sorgenfreies Leben. Von Gott gesegnet zu sein, heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr. Ich habe keine Schwierigkeiten mehr. Ich habe nirgendwo, irgendwo einen Mangel in meinem Leben. Nein, wir empfangen den Segen inmitten einer gefallenen Welt. Und die Apostel bestätigen, wir müssen alle durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Ja, tatsächlich ist es ein gerade den Gesegneten verheißen, dass sie Bedrängnis erleben werden. Es ist nicht nur so, dass der Segen zufällig auch in Zeiten der Not empfangen wird, sondern diese Schwierigkeiten und schweren Umstände sind auch ganz bewusst Prüfungen, die zeigen, ob wir den Segen Gottes wirklich empfangen haben und ob wir verstanden haben, worum es geht. Ob wir schätzen, was der Segen Gottes ausmacht. Denn Zeiten der Not sind auch sehr oft Zeiten, in denen wir die segnende Gegenwart Gottes noch viel tiefer erfahren. Noch viel tiefer verstehen, was es heißt. In dieser Welt und in allen schwierigen und schmerzhaften Umständen wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Jeder Empfänger von Segen, er wird geprüft. Ist dieser Glaube echt? Ja, wenn wir den Segen Gottes empfangen haben, dann wird es Zeiten geben, in denen wir den Glauben bewähren müssen. In denen gezeigt wird, ob das echt ist oder nur ein sentimentales Gefühl, nur ein oberflächlicher Traum. Und Mose, er betont es hier mehrfach. Genauso wie zu Abrahams Zeit, nach der vorigen Hungersnot, kam nun auch wieder eine Hungersnot in den Zeiten Isaaks. Das, was eine Prüfung bei Abraham war, war genauso eine Prüfung in der nächsten Generation, bei Isaak. Und genauso wie Abrahams Glaube und Vertrauen auf Gott auf die Probe gestellt wurde in dieser Hungersnot, genauso wird auch Isaaks Glaube auf die Probe gestellt in dieser Hungersnot. Und wir lernen daraus, im Glaubensleben gibt es auch neben der persönlichen Begegnung mit Gott Erfahrungen und Bewährungen, die dir niemand abnehmen kann. Es reicht nicht aus, dass deine Eltern diese Erlebnisse gemacht haben. Es reicht nicht aus, dass deine Freunde Prüfungen bestanden haben. Es reicht nicht aus, dass deine Ältesten hier Erfahrungen gemacht haben, etwas durchlebt haben und etwas bezeugen konnten. Dein Glaube muss sich als echt erweisen. Wenn du den Segen Gottes empfangen hast, dann empfängst du ihn inmitten einer gefallenen Welt, in der dein Glaube geprüft wird. Die Bedrängnisse können unterschiedlich aussehen. Politische Verfolgung oder gesellschaftliche, soziale Verachtung. Es können Spott unter Freunden oder selbst in der Familie sein oder Gewalt von anderen Religionen. Es ist tagtäglich eine Realität in dieser Welt. Tagtäglich werden Christen verfolgt und bedrängt und verspottet, verachtet. Aber Prüfungen und Nöte sind immer eine Art Hungersnot. Auch in deinem Leben. Und ich glaube, keiner von uns hat je eine wahre Hungersnot erlebt, die auch nur in einem Ansatz vergleichbar wäre wie zur Zeit von Abraham oder Isaak. Aber wir alle haben eine Art geistliche Hungersnot erlebt. Es sind Zeiten, wo es darum geht, festzustellen, was ist unser Lebensmittel? Was erhält uns eigentlich wirklich am Leben? Jesus sagte zu dem Teufel in der Wüste, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Lebst du davon? Lebst du davon? Ist das, was dein Leben aufrechterhält? Nun, du kennst vielleicht Phasen, wo es an äußeren Lebensmitteln knapp wird. Oder an den Dingen, die dein Leben schön machen, die dein Leben erfüllen. Vielleicht kennst du aber auch Phasen, wo du merkst, du liest das Wort Gottes, du liest die Bibel und da ist so wenig Leidenschaft. Da ist so wenig Liebe.
Da ist so wenig Kraft. Du willst beten und dir kommen keine Worte. Und du merkst, da ist eine geistliche Hungersnot. Und wie gehst du damit um?
Sagst du, okay, na dann ist es gerade für mich nichts. Dann kümmere ich mich halt mehr um meine Arbeit, um meine Hobbys, um andere Sachen. Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann wieder Lust, die Bibel zu lesen. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder einen Ansporn, danach zu beten. Oder merkst du, mir fehlt etwas. Ich verhungere hier gerade geistlich. Gott, warum bist du so fern von mir in dieser Zeit? Ich brauche dich. Ich habe kein Leben ohne dich. Oder wo du merkst, dass du von außen angefochten wirst. Von falschen Vorwürfen, Verleumdungen, von Streit und Bedrängnis. Und was hat das für Konsequenzen? Du sagst, okay, dann ist mir das nicht so wichtig. Dann stelle ich das beiseite. Ich möchte keinen Streit mit meiner Familie. Ich möchte keine Schwierigkeiten mit meinen Freunden. Oder sagst du, nein, das ist mein Brot des Lebens. Davon lebe ich. Hast du Hunger nach dem Segen und nach der Gemeinschaft Gottes? Nun, es kommt zu Zeiten der Hungersnot, in der genau das geprüft wird. Die Echtheit deines Glaubens. Ist uns das Wort Gottes, das, was Gott uns zusagt, was er uns weist, was er von uns fordert, ist es uns auch wichtig, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen? Ist das unsere Speise, auch da, wo unser Leben voller Probleme ist, voller Schwierigkeiten, voller Herausforderungen? Ja, hast du Hunger nach der Gemeinschaft Gottes? Oder sprichst du nur wie Esau, das Rote da, gib es mir, dass ich es verschlinge? Wir empfangen Segen inmitten einer gefallenen Welt, inmitten von Hungersnöten verschiedener Art. Jakob erfährt eine andere Form der Prüfung. Aber Glaube wird immer geprüft. Glaube ist immer angefochten. Der Segen Gottes in diesem Leben ist immer umkämpft. Aber da, wo sich der Glaube bewährt, da wird der Segen noch deutlicher erfahrbar, noch klarer, noch tiefer, noch näher, noch fester spürbar. Vielleicht leidest du gerade eine Form der Hungersnot. Weißt du was? Gott hat seinen Segen für dich bereitet in dieser Zeit. Diese Zeit, die du nicht verstehst, wo du nicht weißt, warum Gott das zulässt, warum du nicht weißt, warum dein Herz so schwer ist, diese Zeit ist eine Zeit, in der du den Segen in noch viel tieferer Weise erfahren kannst. Im Psalm 84 heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Aus salzigen Tränen wird fruchtbarer Frühregen, der Frucht schenkt, der Wachstum schenkt. Halte fest am Herrn. Nun, gerade in Zeiten der Hungersnot, gerade in Zeiten der Schwierigkeiten, suche den Segen Gottes in der Gegenwart, in seiner Gegenwart. Gott bereitet seinen Segen in diesen Zeiten, für diese Zeiten. Nein, er hat dich nicht vergessen. Bete doch, dass er dir wie Isaak gerade in dieser Not seine Verheißung bestätigt. Und drittens, Segen empfängt man in fortschreitender Verantwortung. Ich
lese nochmal ab Vers 2. Und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen all diese Länder geben und mit deinen Nachkommen werden sich segnen. Alle Nationen der Erde, dafür, dass Abraham meine Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze, so blieb Isaak in Gerar. Unser Text, er betont ausdrücklich die Einheit dieses Segens mit der ursprünglichen Verheißung an Abraham. Es werden die gleichen Bilder gebraucht von dem Segen für die Nationen und von den Sternen des Himmels. Es werden die gleichen Wörter verwendet. Aber in dem Segen an Isaak gibt es zwei kleine Erweiterungen. Zwei Dinge, die über das hinausgehen, was Abraham verheißen war. Nicht etwas komplett anderes, aber Gott offenbart etwas mehr über diesen Segen, den er Abraham verheißen hat. Zum einen sagt er, ich werde mit dir sein. Das ist interessant. Das hat er so ausdrücklich Abraham nicht gesagt. Nun, Abraham hat erfahren, dass Gott mit ihm war. Aber Isaak verspricht er in dieser Segenszusage, Isaak, ich verspreche dir, ich werde mit dir sein. Teil des Segens ist meine Gegenwart. Ich werde mit dir sein. Nicht nur eine persönliche Begegnung, sondern eine fortwährende Gemeinschaft. Später wird Gott dies dem Volk Gottes immer wieder bestätigen. Ich werde mit euch sein. Ich werde bei euch wohnen. Ich werde in eurer Mitte leben. Und es endet in dieser großen Verheißung des Immanuel. Gott mit uns. Das ist das Zentrum, der Segen des Gnadenbundes. Gemeinschaft mit Gott. Gott ist mit uns. Gott offenbart Isaak dem Sohn Abrahams ein Stück mehr über diesen Segen, nämlich dass Gott in einer besonderen Weise mit den Menschen, mit seinen Auserwählten sein wird in dieser Welt. Und wir wissen, diese Offenbarung erfüllt sich vollkommen in Jesus, dem wahren Immanuel, Gott mit uns, Gott, der Mensch geworden ist, um uns den himmlischen Segen zu vermitteln. Und als zweites verkündet Gott aber auch dem Isaak, dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Zu Abraham war immer nur von dem Land, von diesem Land die Rede, von dem Land Kanaan. Aber hier spricht Gott nicht nur von diesem Land, sondern von allen diesen Ländern. Es ist ein Hinweis darauf, dass das Reich Gottes über das geografische Land Kanaan hinausgeht. Und in einer fortschreitenden Offenbarung im Neuen Testament erfahren wir, geht hin bis an die Enden der Erde. Ja, zum Reich Gottes sollen alle diese Länder gehören. Was wir hier sehen, ist eine fortschreitende Offenbarung des Heilsplanes Gottes, des Segens Gottes. Gott offenbart Isaak ein Stück mehr, als er Abraham geoffenbart hat. Gott zeigt etwas mehr auf von diesem Segen. Und Gott segnet uns allein durch persönliche Begegnung und in persönlichen Glauben, der in Prüfungen in jeder Generation herausgefordert wird, die uns unsere Vorfahren nicht abnehmen können. Aber es gibt auch einen Fortschritt. Wir dürfen von dem Segen unserer Väter im Glauben profitieren. Das, was wir erkannt haben und uns gelehrt haben, ist die Grundlage, auf der wir weiter erkennen und lernen können. Nun, es gibt keine neuen Offenbarungen mehr. Mit dem Kommen Jesu und der Lehre seiner auserwählten Apostel ist die Offenbarung des Heils abgeschlossen. Das Neue Testament ist dort sehr, sehr deutlich. Es gibt keine weitere fortschreitende Offenbarung. Aber bis heute können wir von einer fortschreitenden Erkenntnis profitieren. Einem fortschreitenden Verständnis von dieser ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Lehre. Wir profitieren von den Reformatoren, oder? Nicht, weil sie eine andere Offenbarung bekommen haben, sondern weil sie sich in das Wort Gottes vertieft haben und etwas verstanden haben, was über Jahrhunderte durch Menschenlehren verdeckt wurde. Wir profitieren davon. Wir profitieren von der Klarheit, dass wir glauben können an die Rechtfertigungslehre. Durch das Heil allein in Christus, allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein gemäß der Schrift, allein zur Ehre Gottes. Wir profitieren davon. Wir erkennen mehr als viele Generationen vor uns, die dieses Privileg noch nicht hatten. Und wir profitieren von den Puritanern, oder? Die ein, zwei Jahrhunderte nach den Reformatoren kamen. Weil sie so gründlich das Wort Gottes auf das Leben angewendet haben. Was heißt das praktisch für uns? Was heißt es, im Glauben zu leben? Wir profitieren von ihren Schriften. Wir profitieren von ihren Einsichten. Johannes von Salisbury, er zitiert seinen Lehrer Bernhard von Chartres. Und er sagt, wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können. Freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt. Wir empfangen Segen in der Gemeinschaft der Heiligen. Es ist nicht einfach nur Gott und ich. Er ist mir erschienen, wir haben irgendwie eine persönliche Beziehung und das ist alles, was ich brauche. Segen empfangen wir innerhalb von einer Gemeinschaft, in der wir profitieren können von den Segnungen, die Gott auch unseren Glaubensvätern geoffenbart hat. Und wenn wir das wertschätzen und richtig einordnen und darauf aufbauen können, dann dürfen wir fortschreiten in einer Erkenntnis und einem Verständnis von dem, was Gottes Wort sagt, was dieser Segen bedeutet und wie wir es richtig anwenden können im Leben. Wir leben in einer Zeit großen Hochmuts. Wir halten uns für viel klüger, für viel aufgeklärter als alle Generationen vor uns. Dabei sind wir Zwerge. Zwerge. Absolut kurzsichtig, wenn wir nicht auf dem aufbauen, was wir an segensreichen Einsichten von unseren Vätern im Glauben überliefert bekommen haben. Nun, es ist wichtig zu betonen, es hat nicht den gleichen Stellenwert wie die Schrift, wie die ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben, diese Offenbarung des Wortes Gottes. Aber Gott offenbarte Isaak ein bisschen mehr als seinem Vater Abraham, weil Isaak von dem profitierte, was er an Abraham sah, was er von seinem Vater gelernt hat. Und Gott konnte ihm nun ein Stück weit mehr offenbaren. Und so finden wir das im Alten Bund, dass es eine fortschreitende Offenbarung gibt. Aber mit einer fortschreitenden Offenbarung, mit einer fortschreitenden Erkenntnis kommt auch größere Verantwortung. Gott betont gegenüber Isaak den Gehorsam Abrahams. Abraham hat den Geboten, den Ordnungen und Gesetzen Gottes gehorcht. Er hat meiner Stimme gehorcht, sagt Gott. Das bedeutet, Abraham folgte Gott in Bezug auf die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Aspekte seines Wortes. Die besonderen Anweisungen, zum Beispiel, dass Abraham aus Ur ziehen sollte, in das Land Kanaan. Es war eine besondere Anweisung, ein Gebot. Aber auch die Ordnungen, zum Beispiel wie Abraham Gott anbeten sollte. Den Höhepunkt davon sehen wir in der Forderung, dass er auch seinen Sohn Isaak dem Herrn geben soll. Gott ordnete an, wie er angebetet werden will. Aber auch die moralischen Gesetze. Abraham wurde mehrfach zurechtgewiesen, wenn er gelogen hat. Und er wurde zum Gehorsam geführt. Und auch Isaak soll seine Erkenntnis des Segens zeigen in vollem Gehorsam. Wir leben in einer Zeit, wo wir viele Privilegien haben, wo wir vieles erkennen dürften, worüber Generationen vor uns gestritten haben, wo sie gerungen haben. Wie ist es zu verstehen? Und wir haben mehr Erkenntnis, zumindest Zugang zu mehr Erkenntnis. Wir dürfen darin fester stehen. Aber das heißt auch, wir haben Verantwortung, umso mehr den Herrn zu ehren in einem geheiligten Leben, im Gehorsam gegenüber seinem Wort, und zwar allen Aspekten seines Wortes. Auch Isaak soll seine Erkenntnis des Segens zeigen in vollem Gehorsam, nicht als Bedingung für den Segen, sondern als Auswirkung und Beweis seines Segens. Aber wir sehen auch, während es Abraham noch erlaubt war, in der ersten Hungersnot nach Ägypten zu gehen, wird es Isaak verboten. Geh, zieh nicht hinab nach Ägypten. Bleibe in diesem Land als Fremdling. Gott verlangt von Isaak mehr, als er von Abraham verlangt hat in dieser Situation. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Jesus nennt Johannes den Täufer den größten der Propheten. Den größten der Propheten. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das bedeuten kann? Was meint es? Es bedeutet, Johannes der Täufer war der Prophet im Alten Bund, der am nächsten dran war an Jesus, der ja erst ihm begegnet. Wie kein anderer Prophet vor ihm. Er hatte die meiste Erkenntnis über Jesus, weil er so nah herangekommen ist an die Fülle der Zeit. Aber im neuen Bund, nach Jesu Tod und Auferstehung, ist die Offenbarung des Segens durch Christus völlig enthüllt. Und jeder Christ darf mehr erkennen und wissen von dem Evangelium als Abraham und Isaak und Jakob bis hin zu Johannes dem Täufer. Jeder Christ darf mehr verstehen, was dieser Segen Abrahams bedeutet, was das Evangelium ausmacht, wer Christus ist, wozu er gekommen ist, wie wir gerechtfertigt werden können, was uns erwartet, was für eine lebendige Hoffnung wir haben. Jeder von uns darf mehr erfahren. Während Johannes der Täufer noch seine Jünger schickte und sagte, also bist du es jetzt oder sollen wir auf einen anderen warten? Weil er noch nicht richtig einordnen konnte, wie das alles ablaufen kann, ist jeder von uns, der nach Christus geboren ist und zum Glauben gekommen ist, in einer Situation, wo wir mehr erkennen dürfen. Aber auch, wo wir in einer größeren Verantwortung stehen. Es geht nicht darum, dass wir uns rühmen, oh, wir sind größer, sondern dass wir Gott dafür danken und dass wir in dieser Zeit leben dürfen, aber vor allem, dass wir verpflichtet sind, in Verantwortung umso mehr zu einem geheiligten Leben in Christus. Ihn zu ehren, gerade weil wir um die Vergebung unserer Sünden wissen und von der Hoffnung des Himmelreiches. Weil wir seinen Geist in einer Kraft empfangen haben, der uns all das anwendet, was Christus für uns vollbracht hat. Wir empfangen Segen in fortschreitender Verantwortung. Ja, mit Segen kommt Verantwortung. Wir sind verpflichtet zum Gehorsam. Und viertens und letztens, Segen empfängt man trotz eigener Sünden. Zunächst lesen wir von Isaak, dass er Gott gehorchte und er blieb in Gera. Wunderbarer Satz. Bleibe, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in diesem Land. Und er blieb in Gera. Oh, Gehorsam kann so schön klingen. Aber obwohl er in Gera bleibt, dem südlichen Teil des Landes Kanaan, und er nicht nach Ägypten zieht, wie er ursprünglich plante, sündigt Isaak schwer in Gera. In fast der gleichen Weise wie sein Vater Abraham. Er verdächtigte die Männer des Landes, sie würden ihn wegen der Schönheit Rebekkas, seiner Frau, bestimmt erschlagen. Bestimmt gibt es hier überhaupt keine Gerechtigkeit. Bestimmt gibt es hier überhaupt keine Gottesfurcht. Sie werden mich einfach töten, damit sie meine Frau nehmen können. Und aus dieser Furcht greift er zu einem selbstsüchtigen Plan. Er lügt. Und er sagt, Rebekka sei seine Schwester. Und damit gefährdet er seine Frau. Ihre Reinheit. Aus Angst und Egoismus. Und falschen Verdächtigungen. Eine schreckliche Sünde. Und wir könnten erwarten, an diesem Moment, an diesem Punkt, ist der Segen wieder vorbei. Ja, es kommt die Hungersnot. Gott spricht Isaak den Segen zu und Isaak versagt. Er sündigt. Und könnt ihr euch vorstellen, Gott kommt und sagt, okay, du hattest eine Chance, vertan. Ich gebe den Segen jemand anderem. Aber das lesen wir hier nicht. Wir werden in den nächsten Wochen ein wenig näher darauf eingehen, aber was wir hier heute verstehen dürfen ist, dass wir uns den Segen Gottes nicht verdienen durch unseren Gehorsam. Wir sind verpflichtet zum Gehorsam. Wir sind verpflichtet, Gott zu ehren. Und ja, es ist eine Sünde, eine schwere Sünde, sein Wort zu übertreten, wie hier Isaak. Aber wir können uns den Segen Gottes nicht verdienen. Isaak verdiente sich den Segen Gottes nicht. Nein, er war ein Sünder. Genauso ein Sünder, wie Abraham es war. Genauso ein Sünder, wie du und ich es sind. Aber dieser Segen, der uns Gott nahe bringt, der Segen von Christus, der den Fluch überwindet, er ist ein Segen ausdrücklich für Sünder. Und nicht für vollkommen Gerechte. Nein, Gottes Gnade macht die Sünde nicht klein oder gering. Oh, wir dürfen das nicht missverstehen. Ganz im Gegenteil. Christus musste sterben am Kreuz für unsere Sünde. Da ist nichts klein und gering dran. Jesus schwitzte Blut und betete, Herr, gibt es irgendeinen anderen Weg? Gibt es irgendeinen Weg, dass dieser Kelch an mir vorübergehen kann? Und es gibt keinen anderen Weg, als dass der gerechte Sohn Gottes sterben musste für unsere Sünden. Da ist nichts gering dran. Aber hier ist eine Zusage, obwohl du ein Sünder bist und Gottes Gesetz vielfach übertreten hast, obwohl du den Segen Gottes nicht verdient hast, kannst du ihn empfangen aus Gnade. Du kannst ihn empfangen, obwohl du ein Sünder bist. Und obwohl auch Sünde in deinem Leben bleibt. Die Sünde herrscht nicht mehr in unserem Leben. Aber es gibt eine bleibende Sünde in unserem Leben. Aber was wir sehen dürfen, es ist ein Segen aus Gnade. Das Evangelium ist ein Segen aus Gnade. Wir können es nicht verdienen, wir können es nicht erkaufen, wir können es nicht verhandeln, wir können es nicht durch Betrug erwerben, wir können es nicht unpersönlich irgendwie an uns reißen. Nein, nur in der persönlichen Begegnung mit Gott. Aber dieser Gott ist ein gnädiger Gott, der seinen Segen Sündern schenkt.
Gott vergibt dir deine Schuld, wenn du an Jesus Christus glaubst, der für Sünder die Schuld am Kreuz getragen hat und mit seinem vollkommenen Leben unsere Sünde bezahlt hat. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Hast du diesen Segen verstanden? Hast du diesen Segen empfangen?
Paulus schreibt, um Sünder zu retten, von welchen ich der Größte bin. Von welchem ich der Allererste bin. Von welchem ich der Oberste bin.
Und das macht der Segen mit uns. Wir erkennen unsere Sünde. Bekenne deine Sünde. Lass dich zurechtweisen. Tue Buße. Glaube an den, der allein Segen hat. Segen für Sünder. Amen.